Ein glückliches Heim in einer unglücklichen Welt. Ich denke hier an den Ausspruch von Dr. Blendon in seinem Buch Liebe oder Verderben. Ich zitiere: Mehr als 40 Jahre lang habe ich in meinem Sprechzimmer Leute aller Altersstufen und sozialer Schichten angehört. Sie haben mir von ihren Hoffnungen und Befürchtungen erzählt. Wenn ich diese langen, reich gefüllten Jahre übersehe, dann erscheint mir eine Wahrheit unumstößlich. Jeder Mensch hat ein allumfassendes Bedürfnis nach Liebe. Ohne Liebe kann man nicht existieren. Man hat sie oder man kommt um. Ende des Zitats. Was die Nahrung für unsere körperliche Gesundheit bedeutet, das ist die Liebe für unseren Seelenzustand. Die Frage ist, welche Liebe ist hier wohl gemeint? Ist es die Liebe, die wir aus den Filmen, aus Theaterstücken, aus Fernsehprogrammen kennen? Ist es die Liebe, die in Illustrierten und Romanen beschrieben wird, oder ist es eine ganz andere Liebe? Von all den Liebesbeschreibungen, die mir persönlich bekannt sind, kenne ich eine, die die allerbeste ist. Ich entnehme sie diesem wunderbaren Buch der Bibel in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis Vers 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sicherlich werden wir alle darin übereinstimmen, dass wir uns solch eine Liebe wünschen. Einmal, dass sie uns begegnet, zum anderen, dass wir solch eine Liebe weitergeben können. Viele Menschen wollen glücklich werden, aber nicht allzu viele wollen glücklich machen. Liebe, echte Liebe, denkt zuerst an den anderen. Heute wird echte Liebe häufig mit Gefühlen verwechselt. Die Heilige Schrift sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 8 drei Worte. Gott ist Liebe. Und wir alle haben die Möglichkeit, etwas von dieser Gottesliebe zu erhalten. Die Gottesliebe befähigt uns, den Menschen zu lieben, so wie er ist, ohne den Hintergedanken dabei zu haben, ihn ändern zu wollen. Ich denke an die Aussage im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Gottes Liebe wird uns angeboten und jeder von uns kann sie erhalten. Wie sieht das aus, wenn man diese Gottesliebe in Anspruch nimmt? Ich denke an das Gespräch mit jener Dame, die meinte, sie kam nach einem Abendvortrag der Aktion Die Bibel spricht zu mir und sagte, meine Ehe steht auf dem Spiel. Ich kann meinen Mann nicht mehr lieben. Ich habe ihn einmal geliebt, aber so wie er sich jetzt benimmt, es geht nicht mehr und ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn mein Mann sich ändern würde, dann wäre alles anders. Aber nun ist er einmal so geworden und ich bekomme es nicht fertig, ihn zu ändern. In der Bibel ist nirgends etwas davon die Rede, dass Gott versprochen hat, andere Menschen zu ändern. In der Bibel wird uns gesagt, dass der große Gott mich ändern will. Und wenn er mich ändert, dann wird's anders. Die Dame sagte, ich habe eine große Ablehnung, ich empfinde eine große Ablehnung meinem Mann gegenüber. In der Tat, ich hasse ihn. Sind Sie glücklich dabei? Sehr unglücklich. Aber niemand kann mir helfen. Und für solche, die einem anderen Menschen gegenüber Ablehnung und Hass empfinden, gibt es Hilfe in der Bibel. Und so lasen wir gemeinsam in Johannes 8, Vers 36 das Versprechen Jesu: Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich fragte diese Dame, ob sie glaubt, dass Jesus Christus sie frei machen kann von der inneren Ablehnung, von all den unguten Gefühlen ihrem Mann gegenüber, ob er sie frei machen kann auch von dem Hass ihrem Mann gegenüber. Sie dachte länger nach und meinte, Ich denke, dass Jesus das tun kann. Er wird wohl der Einzige sein, der mich davon befreien kann. Wollen Sie frei werden? Es ist immer unser Wille angesprochen. Wir haben eine freie Willensentscheidung. Sie sagte, ich will frei werden. Welche Möglichkeit gibt es? Wir lasen die Aussage, die wir aufgeschlagen hatten in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Wünschen Sie sich diese Liebe Gottes. Wenn Sie diese Liebe Gottes erhalten, dann können Sie Ihren Mann so lieben, wie er jetzt ist, mit all seinen Fehlern und Schwächen. Sie werden die Fehler und Schwächen nicht gutheißen können, aber Sie werden ihn lieben können. Glauben Sie, dass Sie das tun können, wenn Sie die Liebe Gottes erhalten haben? Ja, ich glaube das. Wollen Sie diese Liebe Gottes erhalten? Ich will das. Was hindert Sie, dass wir gemeinsam jetzt darum beten? Die Dame war bereit, sie wusste nicht, wie man betet. Ich fragte sie, ob sie ungut empfindet bei dieser Lieblosigkeit, in der sie lebt, bei den Hassgefühlen und der inneren Ablehnung. Ich fühle sehr ungut. Wenn Sie ungut fühlen, dann ist es verkehrt, dann ist es Sünde. Dann sollten wir als erstes Jesus das als Sünde mit Namen nennen. Sind Sie bereit dazu? Ich bin bereit. Ich fragte sie, sind Sie bereit, ein Gebet nachzubeten, wenn ich es Ihnen laut vorbete? Ich weiß nicht, ob Sie bewusst einmal in solch einer Situation gebetet haben. Ich bin bereit. Und so haben wir als erstes in diesem Gebet Jesus die Lieblosigkeit als Sünde bekannt und haben ihn gebeten, er soll sie vergeben. Das heißt, wir haben ihm gedankt, dass er schon alles vergeben hat und dass die Vergebung neu wirksam wurde. Und dann beteten wir, Herr Jesus, du kennst meine innere Verfassung, ich will frei werden von den unguten Gefühlen, von der Ablehnung, vom Hass. Du sagst, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube, dass du mich befreien kannst. Tu es jetzt. Und ich danke dir, dass du das getan hast. Ich erbitte mir Gottes Liebe, schenke sie mir, damit ich meinen Mann so lieben kann, wie er ist, mit deiner göttlichen Liebe. Herr Jesus, ich will in diesem Sinn mit dir einen neuen Anfang machen und in meiner Ehe. Nach dem Gebet sagte die Dame, ich kann es noch nicht begreifen, aber Gott hat mir diese Bitte erhört. Ich habe keinen Hass mehr in meinem Herzen. Es ist alles anders geworden. Ich habe über ein Jahr später diese Dame wieder getroffen und dieses Jahr erneut. Und sie sagte mir, seit diesem Zeitpunkt ist in unserer Ehe alles anders. Das Problem wurde dadurch gelöst, nicht, dass sich mein Mann geändert hat, sondern Jesus hat mich geändert in meiner inneren Einstellung. So sieht es aus, wenn man sich die Liebe, die Gott uns anbietet, schenken lässt. In 1. Mose 2, Vers 18 sagt das Wort Gottes, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat den Menschen nicht als Einzelwesen geschaffen, wir brauchen Gesellschaft. Worauf sollte man achten bei der Suche nach einem Lebensgefährten, nach dem künftigen Ehepartner? Da kam ein Schüler, so wird uns berichtet, zu einem griechischen Philosophen. Er hat ein sehr schönes Mädchen gefunden, er hatte sich verliebt bis über beide Ohren und wollte nun von dem Philosophen wissen, was er von seinem Mädchen hält. Das Erste war, was dieser Schüler sagte, sie ist außerordentlich schön. Der Philosoph nahm seinen Stock und schrieb in den Sand eine große Null. Das war die erste Enttäuschung für den Schüler. Aber er kam sofort mit dem zweiten Vorzug. Mein Mädchen, das ich gefunden habe, ist sehr reich. Und schon stand die zweite Null im Sand. Außerdem kommt sie aus einer adligen Familie. Das gab die dritte Null. Jetzt musste er sich schon ein wenig anstrengen. Mein Mädchen ist sehr intelligent. Das gab die vierte Null. Er war enttäuscht, musste jetzt noch länger nachdenken. Schließlich sagte er, mein Mädchen, das ich gefunden habe, ist überaus freundlich. Hier schrieb der Philosoph vor die Nullen eine Eins. Ich persönlich würde noch eine andere Eins in den Sand geschrieben haben, dann nämlich, wenn dieses Mädchen von Herzen an Christus glaubt. Das ist es, was einem Menschen seinen Wert verleiht und ihn auszeichnet. Ich persönlich muss bekennen, dass ich mich sehr freue, Stichwort Freundlichkeit, dass ich selbst mit keinem Feldwebel verheiratet bin. Ein freundlicher Mensch, das ist wirklich eine Labsal, jeden Tag. Ein Mädchen wollte wissen, ob sie herausfinden kann, ob sie den richtigen Freund gefunden hat, um ihn zu heiraten. Er sagt, er ist sehr tüchtig, er hat nicht denselben Bildungsstand, aber er ist sehr fleißig, er ist Kraftfahrer vom Beruf. Was soll ich tun? Sie bekam den Rat, ihr solltet euch an einem Abend verabreden. Trefft euch bei euch zu Hause, setzt euch ins Wohnzimmer. Es sollte sonst niemand mehr außer euch im Wohnzimmer sein. Ihr solltet an diesem Abend nicht in die Ferne sehen. Ihr solltet kein Radio einschalten, keine Schallplatte abhören, keinen Kassettenrekorder aufstellen. Ihr solltet keine Illustrierte anschauen. Ihr solltet auch nicht schmusen, sondern ihr sollt euch lediglich unterhalten. Den ganzen Abend nur ein anregendes Gespräch führen. Und das soll alles sein? Ja, probiert es einmal. Nach 3 Tagen kam sie und meinte, und wenn das der letzte Mann auf der Welt wäre, ich würde ihn nie heiraten. Ja, warum denn nicht? Ich habe das genauso gemacht. Ich habe ihn eingeladen, meinen Freund, zu uns ins Wohnzimmer. Wir waren alleine im Wohnzimmer, wir haben nicht geschmust, wir haben keinen Fernseher eingeschaltet, kein Radio, keine Schallplatte, keine Illustrierten angeschaut. Ich wollte mich mit ihm unterhalten. Ich stellte fest, nach knapp einer halben Stunde ging ihm der Gesprächsstoff aus. Wir saßen 2 Stunden beieinander. Wenn das an diesem Abend schon nach einer halben Stunde der Fall ist, wie soll dann eine Ehe aussehen? Worüber soll ich mich mit diesem Mann unterhalten? Und wenn es der letzte wäre, ich könnte nicht heiraten. Das wäre mir zu langweilig. Ich sollte auch ganz kurz etwas zu dem Stichwort voreheliche Geschlechtsgemeinschaft sagen. Da hat jemand Folgendes gesagt: Liebe ist anspruchsvoll. Man bekommt sie nicht perfekt und dauerhaft von der Stange, ganz gewiss nicht im Schnellverfahren intimer Begegnung. Sie ist kein Zusammentreffen von Egoisten, die die Befriedigung eigener Bedürfnisse suchen. Entsprechende Oberweite stellt nicht den Charakter dar. Idolmaße haben nichts mit dem wirklichen Wesen zu tun. Sexuelle Begehrlichkeit ist noch keine Liebe. Darum kann Liebe nicht sexuell ausprobiert werden. In allen anderen Situationen ist der Partner besser auszuprobieren, ob man etwa zusammenpasst, als beim Sex. Ausprobieren, verfrühter Sex, kann niemals Liebe, sondern nur Lieblosigkeit sein. Echte Liebe überfällt nicht, sie missbraucht nicht. Die Hinwendung zum Partner will beschenken, nicht gebrauchen. Man könnte das so formulieren: Geschlechtliche Liebe vor der Ehe ausprobieren, das würde bedeuten, man wollte einen Fallschirm vom 10-Meter-Turm aus ausprobieren. Das geht nicht. Es ist kein Fehler, wenn man sich erkundigt, wie die Eltern über die künftigen Absichten denken, die man in dieser Beziehung hegt. Ich habe es nicht bereut, meine Eltern gefragt zu haben. Ich denke hier in diesem Zusammenhang an Mark Twain. Er schreibt, mit 17 wollte ich meine Eltern nicht fragen, weil sie zu wenig Ahnung hatten. Mit 24 war ich überrascht, was sie in den letzten 7 Jahren dazugelernt hatten. Ein anderer, ein Vater, bekannte, als ich 7 Jahre alt war, dachte ich, mein Vater ist die tüchtigste Person auf der Welt, mein Vater weiß alles. Mit 17 kam ich zu der Erkenntnis, mein Vater weiß doch nicht so viel, als ich dachte. Mit 21 stellte ich fest, im Vergleich zu mir weiß mein Vater überhaupt nichts. Mit 35 kam ich zu der Einsicht, mein Vater weiß viel mehr, als ich angenommen habe. Mit 50, mein Vater hatte immer recht. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so zutrifft. Es sollte kein großer Bildungs- und Kulturunterschied sein. Nach Möglichkeit sollte man dieselben Ideale und Ziele haben. Wenn zum Beispiel das Mädchen auf dem Land aufgewachsen ist und der junge Mann ein Stadtkind ist, dann kann das in einer Ehe unter Umständen schon Probleme geben. Den einen zieht es in die Stadt, den anderen aufs Land. Und irgendwo muss man ja wohnen. Wenn ein Mädchen aus einem Schlosser einen Rechtsanwalt machen will, weil sie keinen anderen Mann findet, dann kann es unter Umständen Enttäuschung und Kummer geben, Ärger und Verzweiflung, Unannehmlichkeiten. Ein guter Schlosser muss nicht unbedingt ein guter Rechtsanwalt sein. Und es soll Rechtsanwälte geben, die noch nicht einmal einen Nagel mit dem Hammer in die Wand schlagen können. Wenn es einen Bildungsunterschied gibt, dann ist es besser, vielleicht auch auf dem kulturellen Niveau, wenn der Mann eine Idee mehr hat als die Frau. Und da steht mir jenes Fräulein vor Augen, 35 Jahre alt, sie hatte sich den Doktor der Philosophie erworben, sie hätte keinen Mann gefunden. Aber sie wollte unter allen Umständen heiraten, schließlich fand sie einen Maurer. 42 Jahre alt, der nur wenige Volksschulklassen besucht hatte. Die Rechtschreibung war nicht unbedingt seine Stärke. Sie kamen überein, sie wollte aus diesem liebenswerten Menschen einen Buchhalter machen. Und er willigte ein, die Abendschule zu besuchen und sich jegliche Mühe zu geben bei der Umschulung. Beide wollten großes Verständnis aufbringen. Sie heirateten, aber schon nach kurzer Zeit gab es erhebliche Schwierigkeiten. Sie war eine Dame von Welt, mit besten Umgangsformen, einem guten Geschmack und einem feinen Benehmen. Er war aus ganz anderem Holz geschnitzt. Es schmeckte ihm nur, wenn er am Tisch laut schmatzen konnte. Abends warf er die Hose in eine Ecke, die Socken in eine andere, das Hemd lag auf dem Boden. Seine Frau war in seinen Augen nichts anderes als ein besseres Dienstmädchen, für das er endlich nichts mehr zu zahlen brauchte. Das Ergebnis, sie konnte es nicht lange aushalten, sie verließ ihn und zog zu ihren Eltern. Ich denke an die Begegnung mit einem sehr feinen Mädchen. Sie kam mit einem großen Problem, sie hatte einen jungen Mann kennengelernt. Und sie sagte, ich würde ihn auf der Stelle heiraten. Er besitzt all die Eigenschaften, die ich mir von einem Mann wünsche. Da gibt es nur einen Haken. Er ist nicht gläubig. Von Jesus Christus will er nichts wissen. Das lehnt er ab. Was soll ich tun? Das Problem für mich ist, ich habe mich in ihn verliebt. Und mein Grundsatz war immer, ich kann nur einen gläubigen Menschen heiraten. Einen Menschen, mit dem ich mich gemeinsam niederknien kann. Mit dem ich beten kann, dass wir gemeinsam Gott unsere Probleme vorlegen. Jetzt bin ich verliebt und er will vom Glauben nichts wissen. Was soll ich tun? Ich habe den Vorschlag gemacht, dass sie ein Gespräch mit ihm haben sollte. Ihr müsst euch im Klaren sein, ob ihr in eurer Ehe den Glauben als eine gemeinsame Grundlage betrachtet. Und wenn dir der Glaube so viel bedeutet, dann mach deinem Freund den Vorschlag, dass er doch einmal sich einen Bibelunterricht geben lassen soll, um sich gründlich zu informieren, um anschließend dann eine Entscheidung zu treffen. Der Vorschlag gefällt mir, das Gespräch will ich mit ihm führen, aber was soll ich tun, wenn er nicht auf diesen Vorschlag eingeht, wenn er bei seiner Haltung bleibt? Ich bin doch verliebt. Ich sagte ihr, du brauchst nicht traurig sein, wenn du deinen Grundsatz höher einschätzt als deinen Freund. Und es ist ein guter Grundsatz. Wenn du verliebt bist, dann kann Jesus dich befreien aufgrund der Verheißung in Johannes 8, Vers 36. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Glaubst du, dass Jesus dich, wenn du diesen Weg nicht eingehen willst und dein Freund nicht einwilligt und in dieselbe Richtung geht mit dir, dass Jesus dich von dieser Liebesbindung an deinen Freund befreien kann? ich glaube das. Wenn das Gespräch in diesem negativen Sinn verläuft, dann betet dieses Gebet. Du brauchst an dieser Liebe nicht zerbrechen. Ich bekam einige Wochen später einen Brief. Sie teilte mir mit, dass sie das Gespräch hatte. Der Freund wollte nichts vom Glauben wissen. Sie schrieb mir, ich habe gebetet. Jesus Christus hat mich von dieser Liebesbindung befreit. Ich bin so froh und glücklich. Ich bin an dieser Liebe nicht zerbrochen. Nun, was Freundschaft vor der Ehe angeht, da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Ich hatte einen Grundsatz. Ich war mir der hohen Verantwortung bewusst, die wir als Männer tragen. Wir Männer sind von Gott ein wenig anders erschaffen als die Frauen. Eine Frau kann sich im Leben wirklich nur einmal richtig verlieben. Wenn diese Liebe auseinandergeht, dann trägt sie schwer, es sei denn, sie lässt sich durch Jesus Christus die Befreiung von diesem Liebesverhältnis schenken. Aber auch dann ist es nicht ganz so einfach. Und ich sagte mir, ich will deswegen keinem Mädchen zu nahe treten. Unter Umständen ihre Liebe wecken, wenn ich sie dann hinterher doch nicht heirate. Das kann ich nie verantworten. Und so habe ich mir die Mädchen genau angeschaut. Aber ich habe es nie richtig gewagt, ihnen sehr nahe zu treten. Ich wollte mich in jeder Weise vergewissern, ob das wirklich das Mädchen ist, das Gott für mich bestimmt hat. Und wenn ich hier Gott sage, dann kommt das wesentliche Element dazu. Ich halte viel vom Gebet. Ich habe einmal einen Satz gelesen, man sollte täglich beten. Aber wenn man gedenkt, sich zu verheiraten, dann sollte man mindestens dreimal beten. Ich habe das so gehandhabt. Ich habe schon mit jungen Jahren angefangen, Gott täglich zu bitten, mir die richtige Frau zu schenken. Und ich habe ihm genau in meinem Gebet gesagt, welche Vorstellungen ich von meiner Frau hatte. Ich habe mich nicht geschämt. Ich weiß, dass Gott ein Ohr hat für solche Anliegen. Und dann habe ich gewartet. Ich war mir gewiss, dass Gott, wenn es sein Wille ist, dass ich einmal heiraten soll, mir den richtigen Lebensgefährten in den Weg schickt. Und so war es dann auch. Und ich habe dann eines Tages meine Frau kennengelernt und ich habe sie scharf beobachtet. Und ich habe mir eine Liste aufgestellt, positiv und negativ und Fragezeichen, was ungeklärt war. Aber das Allerwichtigste für mich war das Gebet. Und als wir dann näher bekannt geworden sind, hat auch meine Frau gebetet. Und ich freue mich, dass wir heute noch gemeinsam beten können. Sie hat gebetet, ob ich der richtige Lebensgefährte für sie bin. Und wir haben beide die Gewissheit von Gott geschenkt bekommen, dass wir füreinander fürs Leben als Lebensgefährten bestimmt sind. Für uns beide war diese Gewissheit, die Gott uns durch das Gebet geschenkt hat, eine außerordentliche Hilfe. Und ich möchte diese Gewissheit niemals in meinem Leben missen. Ganz einfach deswegen, jeder von uns kommt früher oder später in seinem Leben mit anderen Menschen in Berührung. Das kann gar nicht anders sein. Und unwillkürlich kann hier und da der Gedanke aufkommen, schau mal, dieser Mensch, das wäre doch auch jemand gewesen, den du hättest heiraten können. Solch ein nettes Wesen, warum hast du den nicht geheiratet? Und schon kommt man auf ganz eigenartige Gedanken. Und wir wissen, alle Handlungen beginnen gewöhnlich in unserer Gedankenwelt. Dadurch, dass meine Frau und ich wissen und die Gewissheit von Gott erhalten haben, dass wir beide füreinander fürs Leben bestimmt sind, bleiben wir bewahrt vor solchen Gedanken. Es hätte auch ein anderer sein können. Und diesen Schutz um unsere Ehe, diesen persönlichen Schutz durch die Gewissheit, wir sind füreinander bestimmt, den möchte meine Frau und den möchte ich niemals missen. So viel zu dem Thema für diejenigen, die heiraten wollen. Und die meisten von uns sind verheiratet. Für uns gibt es andere Dinge, die uns interessieren. Was wohl das große Glück ist, das eine Frau in der Ehe sucht, ob es das Heim ist, Kinder oder die Gewissheit, einen erfolgreichen Mann zu besitzen, Sicherheit, Geld, Ansehen oder Bewunderung, das ist nicht das große Glück, das eine Frau in der Ehe sucht. Für sie bedeutet es, geliebt zu werden. Wir wissen, dass die erste Ehe von Gott selbst im Paradies eingesetzt wurde. Gott hat im Paradies nicht nur die Ehe eingesetzt, er hat auch den göttlichen Ruhetag eingesetzt. Es sind zwei Bestandteile, die uns heute noch erhalten geblieben sind aus dem Paradies. Diese erste Ehegeschichte, die Gott eingesetzt hat, ist die erste große Liebesgeschichte, die uns berichtet wird. Gott schuf etwas Vollkommenes und diese erste Ehe war im Paradies vollkommen. Hinterher, nach der Vertreibung aus dem Paradies, da gab es dann allerlei Probleme. Lesen wir doch einmal, wie Gott die Ehe gestiftet hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Vers 20 bis Vers 24. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Die Frau wurde als Gehilfin, als Ehepartner, würden wir heute sagen, von Gott erschaffen. Interessant ist für mich in diesem Zusammenhang, dass Gott dem Adam eine Rippe entnommen hat. Er hat ihm keinen Knochen aus dem Kopf entnommen oder aus dem Fuß. Was hat es zu bedeuten? Adam sollte wissen, dass er die Frau nicht mit Füßen treten sollte und dass auf der anderen Seite die Frau nicht über ihren Mann herrschen sollte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Frau kann in ihrem Heim eine Königin sein oder ein Dienstmädchen. Nun, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt eine getrennte Abendveranstaltung für jeweils 5 bis 7 Minuten durchführen könnten, weil ich zuerst etwas den Damen zu sagen habe. Nun sind auch Männer hier. Nachher habe ich einiges den Männern zu sagen. Da dürfen die Frauen morgen an den Sonntagsbraten denken oder an den schönen Ausflug, der geplant ist, wenn es nicht regnet. Ich bitte also herzlich um Verständnis, dass ich hier das ein und andere an die eine und andere Adresse sage. Die Damen zuerst. Wenn Sie wollen, dass Ihre Ehe schnell in die Brüche geht und zur Hölle wird, brauchen Sie nur versuchen, Ihren Mann zu ändern. Das, was Männer absolut nicht vertragen können, und ich sage das bewusst, ist festzustellen, dass die Frau den Mann ändern will. Und die Frauen meinen es immer so gut. Das kann doch nicht so weitergehen. Im Interesse unserer Kinder sollte das anders werden. Es liegt in ihrer Hand, ob sie ihr Heim in einer Hölle verwandelt sehen wollen oder ob sie wirklich ein glückliches Heim haben wollen. Sie brauchen nur versuchen, ihren Mann ändern zu wollen. Und ich weiß genau, was Sie jetzt unter Umständen denken. So kann es doch nicht weitergehen. Da muss doch etwas geschehen. Aber wie gesagt, das liegt an Ihnen. Es gibt da andere Wege, um zum Ziel zu kommen. Es soll auch Männer geben, die ihre Frauen ändern wollen. Einem Mann kam das zum Bewusstsein und so sagt er seiner Frau: Liebling, ich habe festgestellt, dass ich einen großen Fehler begangen habe. Ich wollte dich tatsächlich ändern. In deinen Ansichten, in deinen Meinungen, in verschiedenen Dingen. Und du weißt, welche Mühe ich mir gegeben habe und du weißt es selbst. Es ist alles beim Alten geblieben. Das tut mir herzlich leid. Ich habe erkannt, dass ich dich gar nicht ändern kann. Punkt 1. Punkt 2. Ich will dir sagen, ich habe Jesus gebeten, mich vor der Versuchung zu bewahren, dich in Zukunft ändern zu wollen. Bleib das, was du bist, ich will dich nicht mehr ändern. Die erste Reaktion der Frau war, das ist der raffinierteste Trick, den er jemals angewandt hat. So raffiniert ist er also. Und sie bezog weiterhin Abwehrstellung. Aber sie merkte nach 14 Tagen, es ist ihm wirklich ernst darum. Er hat es aufgegeben, mich zu ändern. Und so hat sie einen Widerstand nach dem anderen abgebaut. Und der Mann hat auch hinterher nicht versucht, mehr seine Frau zu ändern. Und die Dinge kamen wieder ins rechte Lot. Es liegt in der Hand der Frau, das Heim zu einem Zufluchtsort, zu einem Ort der Gemütlichkeit zu machen. Man kann auch aus dem Heim ein Museum machen. Ich war in manchen Museen, da musste man vor dem Spiegelsaal die Schuhe ausziehen, Pantoffeln anziehen und die Diener kamen gleich mit dem Staublappen und haben Staub gewischt. Das ist ein Museum. Aber das ist kein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Es muss nicht alles auf Hochglanz poliert sein. Wichtig ist es, dass es gemütlich ist. Und es ist auch kein Fehler, wenn die Frauen ordentlich gekleidet sind, wenn es möglich ist, abends, wenn der Mann nach Hause kommt, dass sie sich ein wenig umziehen und nicht gerade in der Kittelschürze herumhantieren. Ich persönlich freue mich immer sehr, wenn ich freundlich empfangen werde abends. Und wenn meine Frau mich in Ruhe lässt für 15 Minuten. An diesen ersten 15 Minuten nach dem Heimkommen des Mannes scheitern viele Ehen. Da überfallen viele Frauen den Mann mit den Tagesneuigkeiten, können es kaum abwarten, dem Mann alles zu erzählen, was sich nun ereignet hat. Man kann das verstehen. Der Mann hat keinerlei Gelegenheit abzuschalten. Aber wer sich 15 Minuten lang als Frau zu Hause beherrschen kann, kann still sein und kann warten und gibt dem Mann so Gelegenheit, wieder zu sich zu kommen, neue Kräfte zu schöpfen, der hat viel gewonnen. Der hat schon ein gutes Teil des Herzens gewonnen, das der Mann hat. Ja, und dann ist es kein Fehler, von der Frau einen Kuss zu bekommen. Wo sollen die Männer sonst einen Kuss bekommen? Wann haben Sie Ihrem Mann zum letzten Mal einen Kuss gegeben? In einer Ehe ist das erlaubt. Wo soll man sonst einen Kuss bekommen? Oder beim Auf Wiedersehen sagen? Ich denke nicht, dass das ein Fehler ist. Das ist von Gott so eingesetzt. Und es hat seine bestimmte Bedeutung. Ich denke, dass der Kuss der eigenen Frau der beste Schutz ist vor Versuchungen außerhalb. Loben Sie Ihren Mann. Jede Frau kann dem sogenannten Komplimente-Club beitreten. Man braucht keinen Beitrittsbetrag bezahlen. Wer dem Komplimente-Club beitreten will, der braucht nur täglich dem Mann oder einem Glied der Familie, einem Angehörigen, dreimal täglich ein ehrliches Lob geben. Da muss man nachdenken. Dreimal ein ehrliches Lob an einem Tag. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Mann gelobt für das, was er tut, dass er so tüchtig ist im Beruf? Und selbst wenn er jetzt in der Zeit der Arbeitslosigkeit Straßenkehrer wäre, dann sagen Sie Ihrem Mann, ich bin der Überzeugung, es gibt hier viele Straßenkehrer, aber keiner kehrt die Straße so gut wie du. Du bist der beste Straßenkehrer. Wenn das ein ehrliches Lob ist, dann zählt dieses Lob. Sie können auch ein Dienstmädchen sein zu Hause. Es liegt in Ihrer Hand, Sie brauchen nur schlampig herumlaufen, nach Möglichkeit abends noch mit Lockenwicklern im Haar. Es muss ja auch sein, aber warum ausgerechnet am Abend? Sorgen Sie in der Wohnung für ein großes Durcheinander, dass man nichts mehr findet. Haben Sie keine Zeit? Lassen Sie das Ihren Mann wissen, wie viel Sie zu tun haben? Und nehmen Sie sich keine Zeit und vor allen Dingen sollten Sie ständig kritisieren und nörgeln. Ständiges Kritisieren und Nörgeln in einem Heim, und mag es auch noch so viel Anlass und Grund dafür geben, ist wie ein kalter Luftzug. Können Sie es lang in einem kalten Luftzug aushalten? Vielleicht ist das der Grund, warum abends so viele Männer in den Wirtschaften sitzen. Da wird nicht kritisiert, da wird nicht genörgelt. Da bekommen Sie ein Lob, und manches andere, was sie zu Hause vermissen. Und dann empfangen sie ihren Mann, wie ich das schon erwähnt habe, abends noch unter der Tür mit einem Wortschwall. Erzählen sie ihm alles, überschütten sie ihn sofort mit sämtlichen Sorgen. Dann haben sie es geschafft, als Dienstmädchen. Viel Erfolg. Und jetzt einiges an die Ehemänner. Ich frage die Herren heute Abend von Mann zu Mann, wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Lob gegeben und das letzte Kompliment erteilt? Es gibt eine eigenartige Krankheit unter Verheirateten, die sogenannte Eheblindheit. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber Frauen lieben es, täglich mehrmals einen Satz zu hören. Und sie können sich nie satt hören. Der Satz lautet: Ich liebe dich. Wann haben Sie es das letzte Mal Ihrer Frau gesagt? Wann haben Sie Ihrer Frau das letzte Mal gesagt, dass das Essen wirklich gut schmeckt? Da saß eine ganze Familie schweigend am Tisch. Hinterher wurde die Frau angesprochen, ob sie zufrieden war. Oh, sagte sie, das ist für mich schon eine große Auszeichnung, wenn keiner beim Tisch spricht. Dann weiß ich, es schmeckt allen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es einer wenigstens sagen würde. Nur das bekomme ich nie zu hören. Wenn das Essen angebrannt ist, dann melden wir uns. Wann haben Sie das letzte Geschenk mit nach Hause gebracht? Die letzten Blumen, ich weiß nicht, wie das zugeht, aber Blumen, das bedeutet etwas für die Frauen. Da meinte jemand, das ist alles übertrieben, überflüssig, vergeudete Kraft und Energie. Und er führte das Argument an, wozu einem Bus noch nachlaufen, wenn man ihn erwischt hat. Es ist auch kein Fehler, sich zu Hause zu betätigen, der Frau in die Hand zu gehen, ritterlich zu sein. Ich denke an meinen Schwager. Wir waren unterwegs, haben Halt gemacht an einer Autobahnraststätte. Meine Schwester, die mit im Auto saß, blieb sitzen. Ich stieg aus. Meine Schwester wartete so lange, bis ihr Mann ihr die Tür geöffnet hat. Und mit einer netten Bewegung, bitteschön, meine Schwester stieg aus. Ich dachte, aha, aus dem Holz bist du geschnitzt. Das machst du nur wegen mir. Ich werde dich prüfen. Und als wir weiterfahren wollten, da kam ich nicht sofort zum Wagen. Ich blieb an der Raststätte stehen. Sie haben das nicht beobachtet und ich schaute hinter dem Winkel hervor. Ich wollte wissen, wie ist es denn jetzt, wenn es weitergeht. Da stand mein Schwager und öffnete meiner Schwester die Tür. Ich konnte nicht verstehen, was er gesagt hat, aber die Handbewegung hat für sich gesprochen. Alle Achtung, er hat mir damit eine Lektion erteilt. Es ist auch kein Fehler, der Frau mal beim Geschirrspülen zu helfen. Warum nicht? Man kann sich üben, Übung macht den Meister. Ich habe es noch zu keiner Meisterschaft darin gebracht. Einige Ehen sind so mit Nörgeln, herausforderndem Benehmen und den ständigen Versuchen beladen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass es den Anschein hat, als ob sie förmlich durch den Unfrieden rauchen. Die Ehepartner scheinen an einem Punkt angekommen zu sein, wo sie versuchen, entweder eine Scheidung zu erreichen oder sich gegenseitig umzubringen. Manchmal liegt es daran, dass man nicht den Mut hat, zu sagen, woran man Anstoß nimmt. Warum sollte man nicht einmal gemeinsam den Mut und den Willen haben, sich gegenseitig eine Frage zu beantworten? Schwierigkeiten, Probleme, die bekannt sind, lassen sich leichter abstellen. Und wir wissen manchmal gar nicht, wie der andere denkt, fühlt und empfindet, wenn es uns nicht sagt. Und warum sollten wir nicht einmal solch eine Gelegenheit schaffen? Die Frage, die man sich dann gegenseitig stellt, wobei eine den Anfang macht, lautet ganz einfach: Was stört dich an mir am meisten? Da wären die verschiedensten Antworten denkbar. Zum Beispiel: Es fällt mir schwer, dich zu lieben oder eheliche Gemeinschaft mit dir zu haben, wenn du vorher ständig kritisiert und geschimpft hast. Dieses Verhalten stört bei mir die Atmosphäre. Oder: Du hast beim Essen ständig deinen Mund geöffnet. Dein Schmatzen bringt mich noch unter den Erdboden. Das könnte auch ein Problem sein. Wenn es der andere hört und weiß, sollte es da nicht eine Möglichkeit geben, dass man dagegen angeht und diese Sache abstellt, dass die Atmosphäre sich reinigt und das Klima sich verbessert? Oder der andere sagt, dein schlechter Mundgeruch vertreibt mich. Das Dumme ist, man merkt es selber gar nicht. Oder unser Heim sieht wie ein Schweinestall aus. Das ist es, was mich am meisten stört. Oder du bist zu schlampig. So oft ich auch aufräume, du lässt deine Sachen stehen und liegen, dass alles ständig in Unordnung ist. Oder die Hälfte der Zeit kommst du zu spät zum Essen und es fällt dir nicht ein, mich deswegen vorher anzurufen. Wir mögen über diese Dinge lachen. Solange sie unausgesprochen bleiben, weiß es der andere nicht. Und wie soll man dann das Problem abstellen? Da ist es besser, man spricht drüber. Ich wollte noch etwas von der unsichtbaren Familientiefkühltruhe erwähnen, wenn wir bei der Ehe sind. Eine sehr segensreiche Einrichtung, die wir zu Hause pflegen. Wir einigen uns nach bestimmten Zeitabständen, ganz nach Bedarf. Wenn es ein gutes Essen gegeben hat, bleiben wir alle am Tisch sitzen. Und jeder darf aus seiner Vergangenheit die Dinge vorbringen, die ihm am anderen nicht gefallen haben. Und ehe wir das Gespräch beginnen, bitten wir, dass Jesus uns die Kraft schenkt, dass wir niemandem bös sein können. Und nach dem Gespräch bitten wir, dass wir alle einen neuen Anfang machen. Erstaunlich, was das so serviert wird. Ich darf meiner Frau sagen, was mir nicht gefallen hat an ihr. Sie darf mir das sagen. Unsere Kinder dürfen mir das sagen. Papa, du hast versprochen, du wolltest mit uns einen Spaziergang machen. Du hast ihn immer noch nicht gemacht. Das ist eine harte Speise, die man da serviert bekommt. Aber wenn es stimmt, ist etwas Wunderbares. Man weiß genau, woher der Wind weht, wie die Aktien stehen. Und diese Einrichtung hat sich in unserer Familie zum großen Segen bewährt. Vergebung ist besser als Ehescheidung. Viele haben den Wunsch, in der Ehe einen Hafen für die Stürme des Lebens zu sehen und stellen die Wirklichkeit fest, sie erleben Sturm im Hafen. Es kann vorkommen, dass ein Auto eine Reifenpanne hat. Man könnte jetzt die Frage stellen, wer ist schuld? Unter Umständen könnte sogar der Schuldige gefunden werden. Aber damit ist die Panne noch nicht behoben. Wer gibt schon ein Auto wegen einer Reifenpanne auf? Ich freue mich, dass in der Bibel dazu einiges geschrieben steht. Zunächst einmal Matthäus 19 im Neuen Testament von Vers 3 bis 9. Da traten zu ihm die Pharisäer, versuchten ihn und sprachen, ist's auch recht, dass sich ein Mann scheide von seiner Frau um irgendeiner Ursache willen? Er antwortete aber und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Weib und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib hangen und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben, wenn man sich scheidet? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen um eures Herzens Härtigkeit willen. Von Anbeginn aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen und freit eine andere, der bricht die Ehe. Da kommt jemand und sagt, ja, ich habe ein großes Problem. Ich bin nach meiner Eheschließung zum Glauben gekommen. Ich folge jetzt Jesus nach. Mein Ehepartner will von Jesus nichts wissen. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten in dieser Situation? Ich freue mich, dass auch darüber die Heilige Schrift eine Auskunft gibt, wenn Ehepartner verschiedenen Glauben haben, wenn es von Anfang an bei der Eheschließung nicht der Fall war. Die Aussage steht in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 10 bis 14. Den Ehelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht scheide von dem Manne. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen. Und dass der Mann die Frau nicht von sich schicke. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie ist willig, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und er ist willig, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Ich wollte etwas erzählen von der Dame, die sich scheiden lassen wollte. Ihr Mann hatte die Ehe gebrochen. Sie ging zum Rechtsanwalt und sagte, der Rechtsanwalt, ich will Scheidung einreichen. Mein Mann betrügt mich. Ich will meinem Mann jetzt durch die Scheidung einen Denkzettel geben. Sie geben ihm keinen Denkzettel, wenn sie sich scheiden lassen in dieser Situation. Sie erweisen ihrem Mann den größten Gefallen. Aber ich will ihm einen Denkzettel geben. Was muss ich tun, damit ich ihm einen Denkzettel geben kann? Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mann sich zuerst wieder richtig in Sie verliebt. Wenn er sich richtig in Sie verliebt hat, dann lassen Sie sich scheiden. Das ist ein Denkzettel, anders nicht. Das gefällt mir, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Mann sich jemals wieder richtig in mich verliebt. Kann man da irgendetwas tun? Selbstverständlich, es ist leichter, als Sie denken. Geben Sie Ihrem Mann jeden Tag dreimal ein ehrliches Lob. Und das über 3 Monate lang. Unmöglich. Ich kann meinen Mann nicht loben. Den müssten Sie kennen. Wie ist Ihr Mann gekleidet? Schlampig? Was haben Sie für eine Ahnung, Herr Rechtsanwalt? Wie aus dem Ei gepellt. Bitte sagen Sie das morgen Ihrem Mann. Ich freue mich, dass du so ordentlich, vorbildlich gekleidet bist. Dann ist es ein ehrliches Lob. Ach, so ist das. Ja, aber das ist nur ein Lob. Wie ist das, lässt Ihr Mann Sie sitzen mit dem Geld? Haben Sie es schwer? Müssen Sie um jeden Pfennig kämpfen? Was haben Sie für eine Meinung von meinem Mann? Ich brauche mich um meinen Lebensunterhalt nicht sorgen. Mir geht's gut, ich habe Geld in Hülle und Fülle. Dann sagen Sie das morgen Ihrem Mann. Ich freue mich, dass du finanziell in so wunderbarer Weise für mich sorgst. Das ist ein ehrliches Lob. Wie sieht er aus? Hässlich? Ja, sonst hätte ich ihn doch nie geheiratet. Wenn er hübsch ist, sagen Sie das morgen Ihrem Mann. Ich freue mich, dass du immer noch hübsch bist. Dann haben Sie für morgen 3-mal ein ehrliches Lob. Sie haben 24 Stunden Zeit, sich Gedanken zu machen, mit welchen 3 Loben Sie ihn den nächsten Tag loben wollen. Tun Sie das 1/4 Jahr lang. Die Dame kam schon vor Ablauf des Vierteljahrs. Sie strahlte über das ganze Gesicht, meldete sich beim Rechtsanwalt und sagte großartig, Ihr Rezept hat Wunder gewirkt. Mein Mann hat sich wieder richtig in mich verliebt. Ich habe den Eindruck, es ist jetzt schlimmer, als es am Anfang war. Sehr schön, dann haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Jetzt lassen Sie sich scheiden, dann geben Sie meinen Denkzettel. Wo denken Sie hin? Ich werde mich doch jetzt nicht mehr von meinem Mann scheiden lassen, wo er mich wieder liebt. Der Rechtsanwalt hatte eine Ehe gerettet. Es ist nicht immer ganz so einfach. Da kam ein Mann nach Hause, fand die Frau nicht, fragte den Jungen, wo ist die Mama? Ja, weißt du das nicht? Die ist mit ihrem Freund im Kino. Im Kino? Mit ihrem Freund? Ja, weißt du das nicht? Das ist das Erste, was ich höre. Der Mann besorgt sich eine Pistole, stürmt zum Kino. Dort konnte er aufgehalten werden, er war aufgebracht. Der Kinodirektor stürzte mitten in der Vorführung in den Saal und rief, meine Damen und Herren, ich mache Sie aufmerksam, draußen steht ein wütender Ehemann. Er droht, seine Frau und den Freund zu erschießen. Hier ist eine Frau mit ihrem Freund im Kinosaal. Ich darf Sie freundlich bitten, sofort durch den Hinterausgang dieses Haus zu verlassen. Ich möchte nicht, dass hier ein Blutbad angerichtet wird. 17 Männer und 17 Frauen standen auf und verließen das Kino. Es gibt mancherorts großen Kummer. Es sei mir gestattet, zum Stichwort Kindererziehung noch etwas zu sagen, weil es so außerordentlich wichtig ist. Im Übrigen, wenn es in einer Ehe eine ganz verfahrene Situation gibt, wenn man sich absolut nichts mehr zu sagen hat und man auch gar nicht mehr beisammen lebt, weil es so schlimm ist, dann sollte man vielleicht doch noch einmal einen Termin vereinbaren, irgendwo in einem Café. Man sollte ein Stück Papier mitbringen und sollte nichts im Café reden, ausgenommen das ablesen, was auf dem Papier steht. Jeder sollte sich 10 Dinge aufschreiben, an die er sich gerne erinnert im Zusammenleben mit dem Ehepartner. Und dann sollte jeder ohne Kommentar diese 10 Dinge vorlesen, an die er sich erinnert. In manchen Fällen war das erste Gespräch nach langer Zeit und hat eine Grundlage geschaffen für weitere fruchtbare Gespräche. Aber kommen wir zum Stichwort Kindererziehung. Wann muss ich mit der Erziehung meines Kindes anfangen? Fragt eine Mutter einen Psychologen. Wie alt ist es? Wollte er wissen. 5, war die Antwort der Mutter. Dann laufen Sie schnell heim, Sie haben schon 5 Jahre verloren. Sokrates sagte einst, könnte ich nur auf den höchsten Platz in Athen aufsteigen, ich würde meine Stimme erheben und ausrufen, Mitbürger, warum dreht ihr jeden Stein um und kratzt ihn ab und habt so wenig auf eure Kinder Acht, denen ihr eines Tages das alles abtreten müsst? Intelligente Eltern äußern sich ab und zu in der Weise, wir wollen unsere Kinder nicht beeinflussen. Sie sollen einmal selbst entscheiden, was sie glauben wollen. Warum nicht? Fernsehen und Rundfunk werden es tun, die Politiker werden es tun. Wir machen unseren Einfluss auf Blumen, Gewächse und Hunde geltend. Sollten wir dabei unsere Kinder übersehen? Ein Millionär bekam einen Telefonanruf. Geschäftspartner war im Büro. Als der Millionär das Telefon wieder eingehängt hatte, weinte der Mann. Er sagte dem Geschäftspartner, ich würde 1 Million dafür geben, wenn ein Junge mich anrufen würde und würde am Telefon zu mir sagen, Papa, bist du's? Ich habe eben einen Anruf bekommen von einem Jungen, der wollte wissen, Papa, bist du's? Und ich bin kein Vater. Kinder sind wie Blumen im Garten. Was mich in meinem Elternhaus sehr beeindruckt hat, war, ich habe keine vollkommenen Eltern. Es gibt keine vollkommenen Eltern. Wir haben Kinder, wir sind auch keine vollkommenen Eltern. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass es meine Eltern aufrichtig meinen. Sie haben sich wirklich ehrlich bemüht und sie haben viel gebetet. Heute Abend beten sie auch. Ich freue mich, dass sie noch leben. Ich habe gläubige Eltern. Das ist etwas Besonderes, etwas ganz Kostbares. Ich würde mit Sicherheit heute Abend nicht hier stehen, wenn meine Eltern nicht so viel für mich gebetet hätten und noch beten würden. Wir hätten vielleicht andere Kinder, wenn wir mehr für unsere Kinder beten würden. Wir haben für unsere Kinder schon angefangen zu beten, ehe sie überhaupt geboren wurden. Wir wussten nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir haben sie in die Hände Gottes gelegt und haben gebetet, Herr Jesus, wir wissen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber schenke Gnade, dass wir gute Eltern sein können, dass wir ein gutes Vorbild geben können. Hilf, dass wir unsere Kinder zu guten Menschen erziehen können. Wir haben zu Hause Andacht, morgens und abends, kostbare Minuten, gemeinsam, wo nicht nur wir beten, sondern auch unsere Kinder beten. Wir pflegen das Gebet. Ich will noch zum Schluss ein Erlebnis erzählen. Es war nach dem Krieg. Ich wollte abends, wir wohnten in einem Vorort von Frankfurt, mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren, in die Kaiserstraße. Meine Mutter wollte wissen, sie war am Fenster. Ich habe meiner Mutter auf Wiedersehen gesagt, wo fährst du hin? In die Kaiserstraße. Ich wollte meine Mutter nicht anlügen. Aber da kam die nächste Frage, was willst du in der Kaiserstraße machen? Mama, wenn du schon so fragst, muss ich es dir sagen. Ich will in die Nachtbar gehen. Warum? Ja, nun einmal muss man ja dort gewesen sein, sonst kann man nicht mitreden. Und jetzt will ich mal wissen, wie es in einer Nachtbar aussieht. Gut. Sei doch so freundlich und komm noch einen Moment hinein. Ich wusste nicht, was meine Mutter vorhatte. Als ich dann in der Küche stand, sagte sie, Kurt, ehe du fährst, muss ich dir noch etwas sagen. Wir haben dich im christlichen Sinn erzogen, du willst in eine Nachtbar gehen. Ich kann dich nicht daran hindern und ich will es auch nicht tun. Nur sollst du das eine wissen, das ist ein Ort, an dem sich Jesus Christus nicht wohlfühlt und Engel dich auch nicht begleiten können. Nur bis zur Türschwelle. Ich gebe dir einen Tipp, stell dich einmal vor die Nachtbar, vor den Eingang, schau dir einmal die Bilder im Schaukasten an und dann schau dir die Menschen an, die hineingehen und herauskommen und stell dir die Frage, ob sie wohl gebetet haben. Du wirst dir selbst die Antwort geben können. Und ehe du gehst, will ich noch für dich beten. Ich war so überrascht, dass ich mich zu diesem Gebet nicht niedergekniet habe, aber meine Mutter kniete neben dem Küchenherd. Sie betete, Herr Jesus, du weißt, dass unser Kurt jetzt in die Kaiserstraße in eine Nachtbar gehen will. Ich bitte dich, begleite ihn, soweit du ihn begleiten kannst, und bring ihn wohlbehalten zurück. Ich befehle ihn deinem Schutz an. Amen. Dann sagte meine Mutter auf Wiedersehen. Und ich fuhr in die Stadt, in die Kaiserstraße, mit dem Fahrrad. Hab's angekettet an einen Baum, damit nicht zwei Fahrräder hinterher dastehen. Stellte mich vor die Nachtbar und hab den Schaukasten angeschaut mit den Bildern. Ich brauchte nicht viele Bilder anschauen. Ich fühlte mich dabei nicht wohl. Ich habe mir die Menschen angeschaut, die hineingingen und herauskamen. Ich hatte von keiner Person den Eindruck, als ob sie zuvor gebetet hätten. Und dann wollte ich hineingehen. Als ich an der Schwelle stand, fiel mir ein, was die Mutter gesagt hatte. Das Risiko war mir zu groß. Ich wollte nicht an einen Platz gehen, an dem ich Gott nicht begleiten konnte. Ich bin an diesem Abend nicht in die Nachtbar. Ich war noch lange in der Stadt, bin erst in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen. Meine Mutter hat mich nie gefragt, Kurt, warst du drin? Ich habe sie erst Jahre später gesagt. Sie sagte mir, Kurt, in dieser Nacht habe ich viel für dich gebetet. Ich bekenne, dass mich an diesem Tag das Gebet meiner Mutter zurückgehalten hat. Sie hat es mir nicht verboten. Ich bekenne noch etwas anderes. Ich war noch nie in meinem Leben in einer Nachtbar. Ich hätte oft die Gelegenheit gehabt, im Ausland, wo mich kein Mensch gekannt hat, hinzugehen. Ich habe es nicht fertig bekommen. Ich habe auch kein Bedürfnis. Jesus lebt in mir. Er fühlt sich nicht wohl an solch einem Ort. Dann kann ich mich auch nicht wohlfühlen. Ich bin dankbar für die Gebete meiner Eltern. Sollten wir nicht mehr für unsere Kinder beten? Das Beste, was wir erleben können in diesem Leben, ist, dass wir gläubige Eltern haben, die für uns beten. Und wenn wir selbst Eltern sind, dann sollten wir mehr füreinander beten. Wir sollten für unsere Frauen beten, die Männer für ihre Frauen, die Frauen für ihre Männer, Väter und Mütter für ihre Kinder und Kinder für die Eltern. Ich halte viel vom Gebet. Es gehört zur Kindererziehung. Und jetzt wollen wir die Hände zum Gebet falten. Ich will Gott danken. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Eltern, die du uns gegeben hast. Vielleicht sind wir der Meinung, wir haben keine guten Eltern gehabt. Dann wollen wir dir trotzdem danken. Wir verdanken unseren Eltern viel. Wir würden nicht am Leben sein, wenn sie sich nicht so um uns gekümmert hätten. Herr Jesus, wenn wir gläubige Eltern hatten, dann wollen wir dir besonders danken. Wir bitten dich, wenn wir selbst Eltern sind, lass uns mehr für unsere Kinder beten. Und habe auch Dank, dass die Kinder für uns beten. Herr Jesus, vergib uns, wo wir nicht genügend gebetet haben. Lass uns einen neuen Anfang machen. Schenke Gnade, dass wir in unseren Heimen die göttliche Liebe verspüren. Und wir bitten dich, schenke du uns deine Gottesliebe. Du kannst sie uns geben. Wir brauchen sie. Wir danken dir für dieses Angebot. Wir danken dir, dass wir dir alles sagen dürfen und dass deine Lösung weist auf alle Probleme. Und wir danken dir, dass du unser Erlöser und Heiland bist und dass wir durch dich ewiges Leben erhalten. Amen.